herzlich willkommen zum Embodied Riding Podcast. Hier geht es um Themen, die in der Tiefe bewegen und das Potenzial haben, dein Reiterleben körperlich, mental und emotional für immer zu verändern. Klar, herzlich und durchdacht für dich und dein Pferd. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe heute Tini Fautsch zu Gast. Sie ist Physiotherapeutin und die Inhaberin von Reiter bewegen. Hallo Tini, schön, dass du da bist.
Hallo Julika, ich freue mich total, dass ich hier sein darf.
Wie schön. Wir wollen heute über das Thema Schiefe sprechen. Ich bin schief, was jetzt, habe ich die Folge genannt, weil Schiefe ja wirklich, glaube ich, was ist, was jeden Reiter schon mal beschäftigt hat, weil ja die Schiefe auch immer aufs Pferd wirkt. Also wir können nicht schief sein, ohne dass es nicht eine Auswirkung hat auf auch das Pferd. Und das ist Grund genug, dass wir uns dem Thema heute mal annehmen. Bevor wir das machen, habe ich auch für dich ein kleines Wortspiel vorbereitet. Bist du bereit?
Ja, ich freue mich.
Dann frage ich dich, früh oder spät?
Früh.
Brot oder Brötchen?
Brot.
Saft oder Selters?
Selter.
Meer oder Berge?
Meer.
Fahrrad oder Auto?
Früher Fahrrad, heute Auto.
Schuh oder Barfuß?
Schuh.
Rock oder Pop?
Was ist ein Pop?
Pop, also Musik, Rock oder Pop?
Ach, ich habe verstanden, Top oder Rock und ich so, hä?
Auch schön.
Also dann wäre es die Hose gewesen. dann, wenn es um Musik geht, eher Pop.
Leise oder laut?
Leise.
Nord oder Süd?
Ich komme zwar eher aus dem Norden, aber ich bin im Sommer geboren, also Süd ist irgendwie auch schön.
Wild oder weich?
Wild.
Langsam oder schnell?
Schnell.
Hund oder Katze?
Beides.
Pony oder Pferd?
Pony.
Mit Sattel oder ohne Sattel?
Mit Sattel.
Dressur oder Springen?
Dressur.
Wald oder Viereck?
Dressur im Wald.
Finde ich gut. Gebiss oder gebisslos?
Gebiss.
Spannend. Freiarbeit oder Longieren?
Longieren.
Mit Bügel oder ohne?
Mit.
Das bringt uns auch schon so zu unserem Thema, denn Schiefe hat, finde ich, manchmal ja auch was mit Sattel oder mit Bügellänge zu tun oder auch mit ungleich langen Bügeln oder vermeintlich ungleich langen Bügeln. Aber vielleicht fangen wir einfach vorne nochmal an. Was genau ist Schiefe?
Genau, vielleicht bevor wir klären, was überhaupt ist Schiefe, ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle annehmen, dass wir irgendwo alle ein bisschen schief sind und dass das auch gar nicht schlimm ist. Und wie das immer allgemein bei allen Sachen ist, die Dosis macht das Gift. Und wenn das in einem gewissen Rahmen bleibt, dann können wir Schiefe grundsätzlich immer gut kompensieren, also gut ausgleichen. Und es hat ja auch einen Grund, warum wir schief sind. Das vielleicht einmal vorweg. Und jetzt wollen wir so ein bisschen mehr an das Thema Schiefe starten, weil ich glaube, dass viele den Unterschied zwischen Schiefe und Händigkeit gar nicht kennen. Es gibt ja die Händigkeit, die, ich sag mal, zum Teil ja ganz frühkindlich erworben ist, die vielleicht auch ein Stück weit durch das Umfeld geprägt war. Das heißt, wir wurden irgendwann ja mal alle erzogen. Unsere Eltern haben sich Mühe gegeben, dass aus uns nette, höfliche Menschen werden. Und wir wurden ja alle irgendwann mal erzogen, uns die Schuhe zuzumachen oder irgendwas zu halten oder so und so die Treppe raufzugehen. Und dadurch hat sich natürlich schon ein, ich sag mal, körperliches Muster entwickelt, was einfach funktionell geprägt ist. Das heißt, für den Körper wäre es komplett unsinnig, alles gleichmäßig auszurichten, weil wir haben sozusagen eine Stabilisationsseite, die uns eher stabilisiert, und wir haben meistens sowas wie eine feinmotorische Seite oder eine mobilere Seite. Also wenn man jetzt sich vorstellt, ihr wollt eine oder ihr habt eine Nadel und wollt einen Faden einfädeln, dann werdet ihr automatisch die Hand, die eher für Stabilität zuständig ist, nehmen, um die Nadel festzuhalten. Und die Hand, die für den Faden ist, die gut Feinmotorik kann, die genau das schafft, den Faden da durchzufädeln, die ist eher die mobilere Seite. Das heißt, es gibt eigentlich sowas wie eine natürliche Schiefe vom Reiter. Das kennen wir schon vom Pferd. Und das besagt genau das, dass der Körper sich so ausgerichtet hat, wie es halt praktisch ist, wie es auch, Achtung, physiologisch ist. Also das ist nichts Krankhaftes oder nichts Schlimmes. Blöd ist es jetzt aber, und das ist das, womit viele Reiter ja auch zu mir kommen als Physiotherapeutin und Sitzexpertin, wo auch bestimmt viele Reiter zu mir kommen, mit dem Thema, ja, ich bin aber zu schief. Also ein bisschen ist ja okay, das merkt man ja meistens auch gar nicht so, aber wenn das dann extrem wird, und wenn zum Beispiel ja eine Funktionsstörung, also sowas wie eine Blockade, wo eben das nicht mehr so gut funktioniert, wo der Körper dann eine Ausweichstrategie entwickeln muss, wenn sowas passiert oder wenn wir eine Verletzung haben, Narbengewebe, Schmerzen irgendwo, dann entwickelt der Körper sozusagen eine Kompensation dagegen, und das nennen wir dann sozusagen die erworbene körperliche Schiefe. Dass wir krumm auf dem Pferd sitzen, dass wir irgendwo einknicken, dass eine Hand was anderes macht, etc. Und ich hatte am Anfang gesagt, wir haben eine Händigkeit, Linkshänder, Rechtshänder, das wissen die meisten Leute, was sie sind. Und dann haben wir natürlich aber auch sowas für die Füße und sowas für die Augen und sowas für die Ohren. Also wir haben das nicht nur auf motorischer Ebene, sondern auch auf sensorischer Ebene. Das heißt, wir haben immer ein Fokusauge und ein Beistellauge. Wir haben ein Ohr, mit dem wir so Nebengeräusche besser hören, und ein, mit dem wir besser Informationen aufnehmen können, etc. Das heißt, der Körper hat das eigentlich schon sehr schlau gemacht. Blöd ist halt, wenn man jetzt natürlich, wenn die Händigkeit ganz doll ausgeprägt ist oder wenn die natürliche Schiefe nicht mehr natürlich ist, sondern eher zur, ich sag mal, rein körperlichen Schiefe wird, zur Kompensation, vielleicht auch zu einer Zwangshaltung, zu einer Ausweichhaltung. Und dann wird es tatsächlich auch unphysiologisch, weil wenn wir Blockaden haben und meinetwegen der Arm nicht mehr so gut funktioniert oder wir im Hohlkreuz feststecken, seitlich einknicken etc., dann müssen wir da ansetzen. Also da einmal die Unterscheidung zwischen, es gibt einmal die Händigkeit, die zum Teil angeboren, zum Teil frühkindlich erworben wurde. Dann haben wir die natürliche Schiefe, also die Auswirkung der Händigkeit auf den Körper, ist die natürliche Schiefe. Und dann haben wir sozusagen einmal die körperliche Schiefe in Form von Funktionsstörungen, Blockaden, Sachen, die aus dem Lot geraten sind, die da sich dann optisch auch im Körper äußern.
Jetzt ist ja Reiten, finde ich, eine spannende Sportart, weil es eben nicht wie vielleicht Fußball spielen oder Geige spielen, also so, da kann man sich ja schon vorstellen, wie da so eine bestimmte Händigkeit oder Schiefe sogar gefördert wird, weil
Auf
irgendwie
jeden
immer
Fall.
der, ne, ganz klar. Das heißt, wir haben, denke ich, da Sportarten, wo es vielleicht auch im Besonderen gut ist, schief zu sein oder ein sehr starkes Standbein zu haben oder. Jetzt haben wir aber beim Reiten ja den Anspruch, möglichst gleichseitig zu sein, um auch das
Richtig.
Pferd auf beiden Händen, auf beiden Körperseiten gleichseitig ja, reiten zu können. Das finde ich im Reiten tatsächlich eine besondere Herausforderung, ja auch, weil dann wir eben es auch mit einem Pferd, also auch mit einem Lebewesen zu tun haben, was in sich ja im Zweifel auch eine Schiefe mitbringt.
Auf jeden Fall. Also das, was ich gerade beschrieben habe, diese, ich sage jetzt mal, drei Formen oder drei Ausprägungen, das hat das Pferd ganz genauso auch.
Ja, ganz genau. Was sind denn so die häufigsten Schiefen, die du bei Reitern beobachtest?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also am wenigsten merkt man die natürliche Schiefe, so würde ich es sagen. Und viele haben auch gar nicht. Natürlich merkt man manchmal, dass auf der einen Seite, ne, das beschrieben wird, auf der einen Seite kann ich gut leicht haben, auf der anderen Seite irgendwie nicht so gut, dass es da auch Themen der Händigkeit sind und auch einfach ich sag mal, der Ansteuerbarkeit. Also kurzes Beispiel, wir haben ja das Becken, das ist ja Schlüsselstelle Nummer 1. Und am Becken sind ja auch unsere Sitzbeinknochen, also da, wo wir drauf sitzen. Und dann haben wir das Becken, wenn wir jetzt das ausweiten auf die Lendenbecken-Hüftregion, dann haben wir den unteren Rücken und dann haben wir die Hüfte, also da, wo sozusagen die Leiste ist, da ist unser Hüftgelenk, wo die Beine aus dem Becken sozusagen rauskommen, dieser Körperknick. Und natürlich ist es beim Reiten total wichtig, dass ich gerade diesen Bereich auch fein ansteuern kann. Das heißt, auch auf der Stabilisationsseite, wo ich mein Standbein habe als normaler Mensch und auch als Reiter, weil das haben wir nun mal im Alltag, weil das einfach schonender ist, als immer beide Beine gleichmäßig zu belasten. Es hat einfach Vorteile. Hängt auch mit dem Nervensystem zusammen. Wenn wir nämlich fliehen müssen, brauchen wir ein Bein, auf dem wir uns schneller abdrücken können und ein Bein, was den ersten Schritt macht. Und da haben wir in dem Moment keine Zeit zu überlegen, welches Bein das ist. Das heißt, es ist auch so weit schon verankert, dass wir da gar nicht so einen Einfluss drauf haben. Selbst wenn wir immer wieder gucken, dass wir gleichmäßig uns hinstellen und so weiter. Also zurück zur Geschichte mit dem Becken. Wir wollen natürlich die Feinmotorik auch auf der Standbeinseite haben. Und jetzt ist es so, dass dadurch natürlich Asymmetrien entstehen können, weil einfach ein Hüftgelenk, ein Bein, ein Schenkel nicht so gut angesteuert werden kann wie das andere. Das andere ist feinmotorisch super, das macht immer alles. Das wäre jetzt beim Fußballer das Bein, mit dem er schießt und das Standbein, mit dem er sich stabilisiert. Und bei dem Reiter merkt man das natürlich dann, dass vielleicht die Hilfen nicht so gut durchkommen, dass er aber vielleicht tatsächlich dadurch auch in Schieflage gerät, weil er entweder zu viel oder zu wenig mit einem Schenkel macht. Und da ist natürlich dann diese Herausforderung, dass das Pferd ja die ganze Zeit interpretieren muss, das ist jetzt mein Mensch da oben. Ist das jetzt für den Menschen da normal? Und wenn der das so und so macht, obwohl das eigentlich anders ist, auf der anderen Seite meint er trotzdem eigentlich das. Ne? Also das Pferd muss eigentlich immer interpretieren, ist das jetzt eine Hilfe, auf die ich hören soll, oder ist es sozusagen das Muster, das Radio, was immer im Hintergrund läuft, wo ich aber eigentlich nicht so wirklich drauf gucken muss, welcher Song gerade läuft, weil eh immer irgendwas quasselt. Also die große Kunst eigentlich von Sitzschulung ist, dass wir körperlich ruhiger werden und präziser werden, dass wir eben keine Radiomusik mehr im Hintergrund haben und vor allem auch kein Rauschen, sondern dass wir klare Songwünsche äußern, damit das Pferd uns besser verstehen kann. Und da ist es schon, dass wenn man jetzt beim Thema Händigkeit bleibt, dass es einmal die Hüfte ist, die mir da ganz doll auffällt, also die Ansteuerbarkeit der Sitzbeinknochen und der Hüftgelenke und natürlich auch Händigkeit, wie es schon sagt, dass eine Hand meistens die Führungshand ist und eher für die Stabilität zuständig ist und die andere Hand vielleicht feinmotorisch besser ist, aber vielleicht dann auch stärker ist, weil sie schneller reagiert. Das sind so die Unterschiede, oder wenn man jetzt die Händigkeit betrifft, was ich da häufig sehe. Und wenn es körperlich ist, dann ist es eigentlich gar nicht so ein Thema der Schiefe, weil ich beschreibe das immer ganz gern in den Entwicklungsstufen von dem Reiter. Zuerst brauchen wir immer Mobilität im System. Das heißt, eigentlich sollen alle Gelenke physiologisch gut beweglich sein und der Reiter muss auch natürlich mental losgelassen sein. Und das Thema Mobilität, Beweglichkeit ist so an erster Stelle, sehen wir auch, wenn wir Kinder haben und die Reiten sehen, dann sind wir erstmal froh, wenn die sich wohlfühlen, Spaß haben, da drauf sitzen und irgendwie sich bewegen können. Später reicht das nicht mehr aus, dann sollen die Kinder anfangen zu traben, zu galoppieren und wenn sie dann keine Stabilität aufbauen, ist doof. Das heißt, dann kommt so die Stufe der Stabilitätsentwicklung, wenn wir jetzt mal rein körperlich bleiben. Und wenn wir Mobilität und Stabilität haben, und das an den richtigen Stellen in der richtigen Dosierung ist, dann haben wir gar nicht mehr so viel Platz für Asymmetrien. Und es entstehen oft Asymmetrien, so auch körperlicher Art, was den Sitz betrifft oder die den Sitz betreffen, wenn wir Defizite in Mobilität und Stabilität haben. Das Becken ist halt eher so für Mobilität zuständig, für Ansteuerbarkeit und die Körpermitte und der Rumpf ist eher für Stabilität und wenn das vertauscht ist, ist es halt ganz fatal. Oder wenn an einer Stelle zu wenig ist oder im Seitenvergleich linke Seite, rechte Seite, da es Unterschiede gibt, also eher Ungleichheiten, dann wird der Körper, die Körperhülle sozusagen schief und wir sagen, oh ja, wir knicken aber ein und oh, meine Hand macht aber jetzt was ganz anderes. Weil natürlich auch dieses Ja, diese Ausweichbewegung, die dann entsteht, hat natürlich auch Einfluss auf die Extremitäten, also auf die Arme und auf die Beine.
Ja, spannend. Wie würdest du da jetzt aus physiotherapeutischer Sicht rangehen, Thema Mobilität und Stabilität? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also wenn aus physiotherapeutischer Sicht ist es natürlich nochmal so, dass wir den Menschen dann befunden, also genau gucken, wie ist dein Körpermuster aktuell, wie ist dein Status quo. Weil ich jetzt sehr viele Reiter auch begleite und natürlich da auch sitztechnisch dran gehe, fange ich tatsächlich bei der Analyse immer am Becken an. Weil das Becken kann man sich so vorstellen wie bei einer Wippe das Mittelstück. Ne? Also wir haben, wenn wir oben sozusagen, unser Kopf ist sozusagen die eine Sitzfläche und unsere Füße sind die andere Sitzfläche und in der Mitte ist das Becken. Und wenn das Becken mittig steht und gut ausgerichtet ist, dann sind die Hebel oben und unten, also ich sag mal jetzt mal, alles, was oberhalb vom Becken ist, ist ein Hebel, alles, was unterhalb vom Becken ist, ist ein Hebel. Und wir wollen ja immer, dass wir im Lot sitzen, dass wir aufrecht sitzen, dass wir gerade sitzen, dass wir einen schönen Sitz haben, etc. Und das haben wir natürlich immer dann, wenn wir, wenn diese Hebel übereinander sind. Und man spricht ja auch so von Sitzabweichung, wenn wir den Stuhlsitz oder den Spaltsitz haben. Und den haben wir eben auch dann, wenn wir Abweichung von diesem Lot haben, weil die Hebel nicht zusammenpassen und weil allgemein, es geht ja nicht nur um Biomechanik, sondern auch um Körperspannung, weil die halt nicht optimal verteilt ist. Und deswegen würde ich immer am Becken anfangen, das Becken zu kontrollieren und da auch dann zu korrigieren. Das, was wir gerade angesprochen haben mit der Hüftansteuerung, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Viele, viele Reiter wissen auch gar nicht, wie sie gut ihren Körperschwerpunkt ansteuern können. Das ist nämlich auch ganz wichtig, gerade wenn es um das Thema Sicherheit, Gleichgewicht geht. Also, dass man überhaupt weiß, wo ist der Körperschwerpunkt, wie kann ich den verändern, was macht er in den verschiedenen Gangarten, was macht er in den verschiedenen Richtungen, in denen man so unterwegs ist, weil der verändert sich natürlich mit der Lage des Pferdes. Und wenn man es schafft, den Körperschwerpunkt gut einzusetzen, dann fühlt sich das System sicher und dann kann man, gibt es natürlich viele physiotherapeutische und auch, ich sage jetzt mal ganz normale sportliche Übungen, um das Becken, den Rücken, die Hüften zu mobilisieren. Da muss man einfach nur mal auf YouTube gucken, Beckenmobilisation eingeben, Hüftbeugerdehnung eingeben, Stärkung unterer Rücken eingeben. Also dann findet man da ganz viele Sachen. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger ist dieses Zusammenspiel und dass man sich dessen bewusst wird, dass ein Bewegungskomplex ist, der nur zusammen funktioniert und wo man als Reiter gerade darauf achten muss, dass man den in eine Richtung einsetzt. Weil ganz oft erlebe ich das, dass die Leiste links sagt und der Körperschwerpunkt sagt rechts, der Blick sagt vielleicht rechts und die Hand sagt links und dann ist es so, dann muss das Pferd wieder interpretieren, welche Hilfe ist jetzt gerade wichtig.
Wieder Lärm im System, das Radio rauscht. Und ich sage
Genau,
immer
das
gerne,
Radio rauscht und das Pferd
ja.
denkt sich so, ja, welchen Sender wollen wir denn jetzt hören? Und ich weiß auch gar nicht, welches Lied und den Sänger kenne ich schon gar nicht. Und dann wird es echt schwierig und dann entsteht auch dieser Frust und dieses, ja, das Pferd ist schief, ich bin schief, alles sind schief, alles doof, der Sattel macht auch nicht das, was er soll, reiten ist doof.
Ja, und vor allen Dingen funktioniert, finde ich, dann eben auch Flüstern nicht mehr. Ne? Wenn ich dann die
Gar
Musik
nicht,
lauter
nein.
stellen muss, im Prinzip im Sinne der Hilfengebung lauter werden muss, damit ich mein Grundrauschen, was ich selber produziere,
Ja.
noch überschallen kann, bin ich ziemlich weit weg von Flüstern.
Genau, es ist dann sozusagen, das ganze System ist dann etwas verrückt, im wahrsten Sinne
Ja.
des Wortes. Und da geht
Jetzt
es
gibt
darum, das wieder zu regulieren, genau.
absolut. Jetzt gibt es ja so den Klassiker, ich sag mal, auf dem Zirkel, der Sattel rutscht immer nach außen oder immer nach innen. Oder mal nach innen, mal nach außen, je nachdem, welche Hand. Was kannst du da aus deiner Expertensicht draus lesen, wenn wir, nehmen wir mal als Beispiel, der Sattel rutscht, egal auf welche Hand, immer nach außen weg auf dem Zirkel. Was ist los im Reiterkörper? Oder ist es der Pferdekörper oder beides?
Ja, genau. Also da ist tatsächlich, das lässt sich so pauschal gar nicht sagen, weil viele, viele Wege führen nach Rom und es gibt ganz viele Ursachen und Möglichkeiten und Kombinationen, warum das so ist. Ich glaube, es macht immer Sinn, das, was du gerade angesprochen hast, sich einmal anzuschauen, was macht das Pferd und was macht der Reiter. Und am besten auch erstmal getrennt voneinander. Also wenn wir jetzt mal am Pferd anfangen. Das Pferd hat ja auch einen Körperschwerpunkt. Das Pferd hat ja auch eine Seite, auf der es sich eventuell besser biegen kann. Es hat bestimmt ein Bein, wo es kräftiger ist, wo es vielleicht auch einen größeren Schritt macht, etc. Das heißt, es ist ganz wichtig, vielleicht auch mit einem Trainer oder einem Fachmann zu schauen, okay, wie bewegt sich denn das Pferd auf der Kurve? Weil wenn wir auf dem Zirkel sind, sind wir ja auf der Kurve. Und es ist immer einfach, das Pferd biegt sich ja nicht einfach so wie eine Banane. Also es ist ja ein dreidimensionales Konstrukt, wo wir auch einen Brustkorb haben, der sich bewegen kann, der rotieren kann. Und natürlich hat das einen Einfluss auf meinen Sitz, wenn das Pferd unter mir nicht sauber um die Kurve läuft. Sprich, wenn der Rücken, die beiden Rückenhälften verkippt sind. Also wenn sozusagen der Rumpf in eine falsche Richtung rotiert oder wenn ein Bein, was hinten schiebt oder vorne zieht, je nachdem, das ganze System aus dem Gleichgewicht bringt und wir sozusagen auf einem schiefen Untergrund sitzen, wenn wir so wollen. Dann muss ich als Reiter spüren können, kommt das jetzt, diese Schiefe, die ich spüre, kommt das jetzt von meiner Unterlage, vom Pferd? Oder wenn wir da mal von ausgehen, dass der Sattel super gut angepasst ist und gleichmäßig gepolstert etc., wenn wir den Sattel jetzt einfach mal der Einfachheit halber rausnehmen aus unserem Denkmodell, dann muss ich auf jeden Fall erstmal schauen, okay, habe ich eine Unterlage unter mir, ein Pferd, ein Pferderücken, der neutral gehalten ist. Also so, wie ich es gern möchte, ein aktiver Rücken, ein angehobener Rumpf, ein guter Spannungsbogen und die Rückenhälften sind nicht zu sehr verkippt oder schief, dass der Brustkorb zu viel in eine Richtung rotiert ist. Ne? Das einmal ganz wichtig. Man sagt ja auch, wenn man sich die Reitlehre anguckt, ja, manchmal hat man das Gefühl, man wird nach oben oder nach unten gesessen auf einer Rückenhälfte. Und eigentlich wollen wir es aber, dass es annähernd parallel ist, weil dann ist es für das Pferd auch am ergonomischsten. Wenn wir das Pferd ausschließen können, und das ist manchmal gar nicht so einfach, dann können wir uns den Reiter angucken. Man könnte jetzt auch am Reiter beginnen. Und dann sich einmal die Frage stellen, aha, spüre ich denn beide Sitzbeinknochen, wenn das passiert? Habe ich auf beiden Sitzbeinknochen gleichmäßig Kontakt? Und wenn man das dann kann, dann wäre und das mit Ja beantworten kann, wäre die Frage, und meistens scheitert es ja da schon dran, wäre die Frage, was macht mein Körperschwerpunkt? Pullert der vielleicht nach außen? Ich habe immer ganz gerne das Bild von einer Billardkugel im Bauch. Und diese Billardkugel sollte auch immer gut ansteuerbar sein, gut mittig sein, ungefähr so eine Handbreite unterm Bauchnabel. Und eine Billardkugel im Bauch hat ja eine Wucht. Und genau das hat der Körperschwerpunkt halt auch. Und wenn ich es schaffe, die Billardkugel im positivsten Sinne zu kontrollieren, die nicht im Bauch hin und her schlackern zu lassen und insgesamt meinen Körper sozusagen auf die Kreisbahn auszurichten, mit dem Blick, mit auch dem, dass ich zum Beispiel die Leiste, dann die innere Leiste, wo ich hin will, öffne, dass ich auch schaue, was macht mein Arm, geht der vielleicht über die Mittellinie nach außen, nein, der bleibt auf der Halsseite etc. Also wenn ich in dieser Ebene unterwegs bin und dann überprüfe, ah, okay, gehe ich denn von meinem Körper, von meiner Körpersprache her schon in die Wendung, sodass das Pferd das unter mir leisten kann und kann ich diesen Körperschwerpunkt mittig auf der, ja, Zirkellinie halten oder vielleicht sogar das Pferd bestärken und noch weiter nach innen verschieben, wenn es etwas nach außen drückt. Wenn ich das nicht kann, dann wäre sozusagen der nächste Step, da mal anzusetzen, sich mit seinem Körpergefühl auseinanderzusetzen und auch nochmal zu überlegen, was muss eigentlich passieren, damit mein Pferd auf dem Zirkel laufen kann? Welche Herausforderung hat mein Pferd? Und was muss ich als Reiter leisten, um das Pferd darin zu unterstützen? Und wenn man diese ganzen Fragen beantwortet, dann kann man auch gut analysieren, wo ist denn jetzt die Ursache, warum dieser Sattel denn nach außen rutscht.
Ja, und total spannend finde ich, weil das führt eigentlich ja wieder zurück zu Stabilität und Mobilität.
Genau, das ist eigentlich immer der Grundton und das Grundthema. Natürlich gibt es neben Mobilität und Stabilität auch noch sowas wie Gleichgewicht. Es gibt noch sowas wie Körperspannung, was ja auch in engem Zusammenhang mit Atmung steht und auch mit, gibt es noch koordinative Fähigkeiten, die der Reiter auch ja, leisten darf. Also es gibt noch ein paar mehr Sachen als Mobilität und Stabilität, aber wenn wir jetzt auf der rein körperlichen Ebene bleiben, um einen, ja, guten Grundsitz, einen physiologischen Grundsitz zu entwickeln, dann ist es als Reiter sehr sinnvoll zu wissen, welche Bereiche im Körper müssen mobil sein und ja, müssen Bewegung zulassen, Bewegung vielleicht aufnehmen, gerade wenn wir jetzt ans Aussitzen denken. Und welche Körperteile und Regionen sind dafür da, um Stabilität zu geben und um, ich sag mal, den Rahmen vorzugeben? Weil wir Reiter haben ja auch sowas wie einen Rahmen und ja, wissen, welche Bereiche was machen, und dann kann man da ganz isoliert und gezielt auch die Regler verschieben und dran arbeiten. Und oft wird das alles so in einen Topf geschmissen, ne? Dann heißt es entweder, und das ist ja auch nicht falsch, aber es heißt entweder, ja, du bist fest oder du bist beweglich, oder du hast viel Spannung, du hast wenig Spannung. Und es gibt auch so Spannungstypen, und auch das trifft auch zu. Aber viel wichtiger ist diese Entkopplungsfähigkeit, dass ich weiß, okay, mein Becken soll eher beweglich sein und die Bewegung aufnehmen. Und mein Rumpf darf dann die Bewegung natürlich auch aufnehmen, aber ist dann auch dafür verantwortlich, dass ich nicht durchgerüttelt werde, wenn wir jetzt mal beim Aussitzen im Trab bleiben, sondern dass diese Bewegung sinnvoll durch den Körper geleitet wird und dass dieser Schwung, der mir entgegenkommt, dass ich den auch etwas abfedern, abbremsen kann und positiv weiterleiten kann.
Ja, ich glaube, was so für mich nochmal ganz deutlich wird, ist wirklich so diese Körperkompetenz als Reiter und sich auch als einzelnes Glied dieser Zweierkette wahrzunehmen in der eigenen Stabilität, in der Mobilität, um wirklich auch das Pferd vielleicht auch in seiner Schiefe fühlen zu können und auch zu gucken, wo lasse ich mich auch einladen vom Pferd und
Genau.
gehe die Bewegung mit, weil es eine Bewegung ist, die ich auch fördern möchte, sage ich mal, oder die auf der Kreislinie jetzt gerade Sinn macht, wo es aber vielleicht mein Pferd selber, ja, gerade in der Schiefe ist gekippt, lädt mich automatisch auch ein, das mitzugehen. Und ich
Genau.
fühle aber, nee, das zieht mich aus dem Lot, weil ich sehr gut im eigenen Körpergefühl bin und sage ganz bewusst, da lasse ich mich ni jetzt nicht mitnehmen, sondern reagiere
Genau.
vielleicht sogar mit einer erhöhten Stabilität oder einem kurzen Moment eines Nicht-Mitschwingens oder Gegensitzens, wie auch immer man es für sich so formulieren möchte. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich so, komm, ich sitze hier schon so halb auf dem Pferd gefühlt auf meinem Sessel und denke mir so, ja, genau, so fühlt sich das an. Wenn ich meinen Körper einfach gut spüre, gut wahrnehme in seiner Aufrichtung, in seiner Stabilität, in seinem Gleichgewicht, das Pferd fühlen kann, dann kann ich relativ gut eben auch fühlen, wo bin ich, wo ist das Pferd, wo wollen wir gemeinsam hin und was ist die Brücke, die uns da hinführt. Und das Schöne ist, was du auch so gut beschreibst, mit der Arbeit des Körpers nochmal auch, finde ich, dass das so deutlich ist, dass das ja auch unbewusste Dinge sind, die der Körper da steuert. Also ich kann zwar auch mal bewusst sagen, jetzt sitze ich da mal einmal hin oder gegen oder da lasse ich mich jetzt einmal nicht mitschwingen, aber an sich sind das ja Dinge, die regeln eigentlich, sag mal, die Körper untereinander. Ein Dialog, wo wir nicht direkt immer auch Zugriff haben.
Genau, und was du gerade gesagt hast, dieses Bewegen unterbrechen, letztendlich sind das ja neue Bewegungsupdates, das sind ja Hilfen. Also wir haben einen Bewegungsfluss zwischen Pferd und Reiter, ich sage jetzt mal eine gleiche oder ähnliche Bewegungsamplitude, annähernd gleiches Spannungsverhältnis, einen gleichen Bewegungsrhythmus. Das ist wie beim Tanzen. Und wenn dann mein Partner sagt, okay, eigentlich ist der Tanz links rum und er entscheidet aber kurzfristig, ach, ich bleib mal kurz stehen, dann bist du ja, also dann ist es sozusagen ein Unterbrechen und du stoppst. Wenn der aber das ganz vorsichtig macht und etwas langsamer wird, dann fühlt es sich nicht so grob an und nicht so rausgerissen, sondern dann ist es ja eine Hilfe, okay, werde mal langsamer. Und genauso ist es beim Reiten halt auch, dass wir entweder, ja, ich sag jetzt mal so, harte, abrupte Hilfen geben, meistens unbewusst, meistens wollten wir das dann gar nicht, oder wir spüren schon, okay, da vorne kommt jetzt A und irgendwer hat mal gesagt, ich soll bei A durchparieren, okay, da muss ich jetzt schon mal anfangen, meinen Körper zu verlangsamen in meinen Bewegungen und diesen Bewegungsfluss zu unterbrechen, damit das Pferd zum Beispiel einen Übergang machen kann und in die nächste Gangart kommt.
Ja, total gut. Ja, ganz genau. Was kann denn jetzt ein Reiter tun, der diese Podcast-Folge hört und sagt, Mensch, ich glaube, ein bisschen mehr Körperkompetenz brauche ich? Tini, was sind deine Angebote? Was kann
Genau.
derjenige bei dir finden?
Also vielleicht, um das so ganz einfach zu machen, ich habe ja auch einen Podcast. So, das ist nämlich der Reiter bewegen Podcast. Und da kann man einfach sich schon mal ein paar Inspirationen auf die Ohren holen und mal so die Themen durchscrollen. wo steht man eigentlich gerade? Was ist so, was springt einen an? Wo fühlt man sich, ja, womit kann man sich gut identifizieren? Dass man einfach mal so ein paar Informationen sammelt, weil ich glaube, viele haben sich einfach noch gar nicht so mit diesem, ich sag mal, körperbewussten Reit beschäftigt. Die sehen dann vielleicht den Bedarf, ja, ich bin schief, ich muss mich mal irgendwie gerade richten lassen oder ich muss mal irgendwie das, da irgendwas gegen tun. Aber tatsächlich macht es Sinn, so ein bisschen von Anfang an anzufangen und mal zu überlegen, ah, okay, was ist denn da noch? Also gibt es vielleicht Themen, die mich ansprechen und denen ich weiter Aufmerksamkeit sprechen oder geben möchte? Und das Gleiche gilt natürlich für so Social Media wie Instagram. Da habe ich auch ein paar coole Sachen, die ich immer mal wieder veröffentliche. Das wäre jetzt so die einfachste Form, um sich einfach mal mehr mit dem Thema Sitz und Reiten und Hilfengebung und ja, dem Reiterbewegen-Universum sozusagen zu beschäftigen. Und in der Regel werdet ihr dann da auch ganz gut durchgeleitet zu den ganzen Angeboten. Wer sagt, ja, ich habe das schon gehört oder ich möchte gleich richtig starten, der kann auf jeden Fall einmal meine Homepage besuchen. Und je nachdem, ob du Reiter bist oder ob du Trainer bist, weil ich bilde ja auch Trainer aus, gibt es dann sozusagen eine Abbiegung, die du wählen kannst. Und ich habe ein paar Programme für Reiter und ich habe, wie gesagt, auch die Trainerausbildung, oder biete auch Fortbildung in dem Bereich an, wenn man jetzt sagt, oh ja, so ein Workshop mache ich mal mitten Wochenende, aber so eine ganze Ausbildung ist mir jetzt ein bisschen viel. Dann kann man da sich als Trainer einmal ja belesen und gucken und natürlich auch einfach das Gespräch mit mir suchen. Und wenn man sagt, so als Reiter, ich möchte mal einfach irgendwo anfangen zu starten, dann empfehle ich wirklich meinen Mini-Workshop Sitz und Synergie, wo es ganz viel genau das, was wir gerade besprochen haben, um dieses, ah, wie gut ist eigentlich mein Körpergefühl? Kann ich das eigentlich ansteuern? Merke ich meine Sitzbeinknochen? Wo sind überhaupt meine Sitzbeinknochen? Also dieses ganze, ja, körperbewusste Reiten, wo du einmal schauen kannst, und einsteigen kannst in das Thema, wie entwickle ich einen physiologischen Sitz? Und wie mache ich das alles so, dass mein Pferd mich versteht und dass ich mit meinem Pferd mehr in Harmonie komme? Das wäre so, dass, ja, der kleinste Mini-Workshop sozusagen. Ist
Schön.
relativ groß geworden. Also es war eigentlich geplant, dass es ein Mini-Workshop ist. Es ist fast eigentlich ein Workshop. Das Mini könnte man streichen. Aber es ist ein Workbook dabei und ich habe da sehr viel gute Resonanz zu bekommen. Und ja, ansonsten bin ich natürlich deutschlandweit, Österreich, Schweiz unterwegs mit Kursen. Wenn man jetzt sagt, okay, so ein Workshop im Internet, alles schön und gut, aber ich möchte eigentlich mehr so Richtung Kurs und ich möchte das selber fühlen und erleben und du sollst mal richtig gucken, dann kann man natürlich auch einmal auf die Kursseite gehen und sich da weiter informieren.
Total gut. Eine Frage zum Abschluss. Was hättest du gerne früher über Menschen und Pferde verstanden?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was ich mir wirklich gewünscht hätte von Anfang an, also ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich relativ unter guten Bedingungen reiten gelernt habe und mein erster Kontakt mit Pferden war im Urlaub, also auch alles ganz entspannt und schön und in Ruhe und so behütet, sage ich mal. Und ich glaube, ich hätte mir von Anfang an, obwohl ich gute Trainer hatte, mehr gewünscht, dass schon auch Kinder in Sachen Blickschulung geschult werden. Also ich glaube, jetzt so im Erwachsenenalter und wenn man dann auch ja, sich weiterbildet und auch verschiedene Weiterbildungen besucht und sich mit Experten austauscht, ich muss leider doch immer wieder feststellen, dass das Niveau gerade im Freizeitreiterbereich, was und das soll gar nicht irgendwie negativ klingen, aber dass einfach das Grundniveau an Analysefähigkeiten sehr wenig und sehr niedrig ist. Und ich würde mir wünschen, dass das schon in den Reitschulen früher eingeführt wird, dass einfach diese Themen und diese Verbindung, dass das Pferd den Reiter beeinflusst und der Reiter das Pferd auch auf der körperlichen Ebene, dass diese Zusammenhänge einfach schon viel früher und viel selbstverständlicher gelehrt werden.
Ja.
Weil jetzt habe ich so das Gefühl, ich, ne, bin jetzt fast Anfang 30, habe irgendwie zwei Pferde, hab jahrelange Pferdeerfahrung, habe mich jetzt entschlossen, habe zigtausend Ausbildungen gemacht und habe mich jetzt entschlossen, okay, ich bilde Trainer aus. Alle diese, ich sag mal, mehr oder weniger langwierigen und vielleicht auch teils schmerzhaften Erfahrungen am Selbstexperiment, dass ich die jetzt so langsam aufgerollt habe, damit fein bin und jetzt mein Wissen und auch natürlich von dem Wissen und den Geschichten meiner Kunden, dass ich das jetzt weitergebe. Und ich denke mir, ja, das hättest du eigentlich schon auch mit 15 haben können. Also warum hat dir mit 15 das denn keiner gesagt? Warum musstest du jetzt noch 15 Jahre selbst den Weg gehen und das dir selber zusammensuchen? Und das ist auch mit einem Grund damals, warum ich Reiter bewegen gegründet habe, weil ich einfach gesehen habe, Mensch, es gibt so viel krasse Sachen aus der Physiotherapie, die sind so mega logisch. Warum weiß das kein Reiter? Und ich sag mal, das Wort Reitlehrer hat ja erstmal nicht so viel mit Pferdetrainer zu tun. Es sind aber sehr viele Reitlehrer, die eigentlich die Aufgabe haben, Reiten zu lehren, sind Pferdetrainer. Was ja auch nicht falsch ist, aber dieses wirklich gut, sicher, physiologisch reiten lernen, und dazu gehört nun mal auch Theorie, ist leider wenig verbreitet. Und deswegen gibt es die Trainerausbildung, dass man sich da Input holen kann, dass man nicht alle Fehler und alle Wege gehen muss, sondern wir haben sehr gutes, aufgestelltes Expertennetzwerk, auch interdisziplinär mit Sattlern und mit Tierärzten, Therapeuten etc. Weil nur zusammen schafft man halt diesen ganzen Informationsfluss irgendwie zu sortieren und den zu strukturieren und auch den Trainern und natürlich dann letztendlich auch den Schülern Orientierung zu geben, weil es einfach so, so viel zu bedenken gibt. Ich sage immer, Reiten ist komplex, aber machbar. Also das ist wirklich ein breites Feld. Und es ist nicht unbedingt immer kompliziert, auch wenn es erstmal auf den ersten Blick so scheint. Aber man muss wirklich schauen, dass man das auch ja, früh installiert und nicht, dass man nochmal alles umlernen muss, weil wir haben ja alle die Überzeugung, dass wir eigentlich auf einem ganz guten Weg waren und eigentlich alle ganz nette Pferdemenschen sind, mehr oder weniger, und uns ja auch gern weiterbilden wollen. Aber es muss viel früher passieren und nicht erst, wenn wir irgendwie alle ein eigenes Pferd haben und dann feststellen, oh, so wie ich dachte, funktioniert ja nicht.
Ja, vielen Dank für dieses Schlusswort. Tini, schön, dass du
Sehr
da
gerne.
warst. Alle deine Links setze ich in die Shownotes, da
Dann
findet
machen wir
ihr sie,
das.
und in die Beschreibung bei YouTube.